Einzig, stadtartig. Wie du wirst, wer du bist.
Hallo, ich bin Kai Kochmann und begrüße ganz herzlich zur 14. Episode von Einzig, stadtartig. Mein heutiger Gast ist einer, jetzt will ich nicht zu bescheiden sein, aber möglicherweise einer der einflussreichsten Wirtschaftsvordenker und Beratungsstrategen in Deutschland. Er war lange Zeit Vorstandsvorsitzender bei Ernst & Young im Consulting-Bereich, anschließend im globalen Vorstand der Beratungsgesellschaft Capgemini und dort ist er seit 2011 Vorsitzender des Aufsichtsrats und vor 4 Jahren sagte er sich, ach, jetzt gründe ich nochmal was. Und er ist Startup-Gründer geworden, also wieder eine neue Rolle, über die sicher auch noch zu sprechen sein wird. Ich freue mich auf spannende Minuten mit Antonio Schnieder. Ja, hallo Antonio, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Kai. Wunderschön, bei dir zu sein.
Wo kommst du jetzt gerade hier durch den Sturm? Es ist ja kurz vor dem großen Sturm. Hast du es gerade noch geschafft hierher?
Ja, wo kommt man denn heutzutage wohl her? Aus dem Homeoffice. Und das ist ja auch gerade für Berater sehr an Bord geworden, dass man im Homeoffice ist. Also ich persönlich fliege zwar hin und wieder auch inzwischen wieder, das muss man auch mal vor Ort sein, aber einen Tag die Woche im Moment mehr oder weniger im Büro, mehr aber nicht, denn das macht man von zu Hause. Und ich glaube, das wird sich auch in Zukunft sehr viel weiter durchsetzen und halten, dass man Homeoffice hat und insbesondere sehr, sehr viel mit Videokonferenzen macht, auch beim Kunden.
Wir können ja gleich nochmal auf die, ich würde ganz gerne so unseren Podcast, dass wir so 3 Teile haben, wirtschaftliche Aspekte, dann politische Aspekte, warum sage ich auch gleich, da gibt es bei dir auch eine durchaus inhaltliche Brücke und eine Vergangenheit und über Karrierewege natürlich innerhalb der Beratung vielleicht mal zu sprechen. Dann vielleicht der Start nochmal, wie bist du denn eigentlich in die Beratung gekommen? Das ist ja normalerweise nicht ein Weg oder hattest du schon früh gedacht, ich weiß, dass ich Berater werden will?
Natürlich habe ich immer gewusst, dass ich Berater werden wollte. Ist doch völlig klar. Nein, im Gegenteil, das war überhaupt nicht auf der Agenda. Also man hat ja so seine Träume, aber ich wollte ja mal, immer zeitlang wollte ich Pilot werden, dann wollte ich Schiffskapitän werden. Aber zumindest Schiffsingenieur. Ich habe mich sehr, sehr viel für Technik interessiert und habe ja dann auch unter anderem Maschinenbau studiert. Nein, ich bin zur Beratung gekommen, eigentlich im Grunde genommen nach meinem 2. Studium, also Betriebswirtschaft, habe ich eine erste Stelle angenommen, weil da war ich auch, war noch wissenschaftlicher Assistent an der Uni und kriegte dann sozusagen ein Angebot einzusteigen in die Forschungsgemeinschaft Bekleidungsindustrie, für die ich dann tätig geworden bin. Und da ging es unter anderem sehr stark darum, wie kann man sagen wir mal, die Effizienz und die Produktivität in Singapur und Thailand und sonst wo steigern, denn das war die große Verlagerung der Industrie aus Deutschland heraus oder aus Europa heraus nach Asien.
In welchem Jahr sind wir denn jetzt ungefähr?
Da sind wir 80er Jahre.
Okay.
Ja. Und das war gerade dort sehr en vogue. Ich war dann auch sehr, sehr viel dort vor Ort und das war natürlich eine Tätigkeit, die auch beratungsintensiv war. Es waren also, man hat für Beratung, für Firmen dann im Prinzip der Bekleidungsindustrie, der gehörte nämlich die Forschungsgemeinschaftsbekleidungsindustrie, war man dann vor Ort dann auch dort tätig und es ging einfach um die Qualität und die Produktivität zu steigern. Mhm. Das haben wir dann auch teilweise mit sehr außerordentlichen Mitteln machen können vor Ort. Und so bin ich das war die eine Sache, die ich hatte. Und die andere Sache war, es wurde dann eben auch ein Software-System entwickelt, insbesondere für die Produktionsplanung, Steuerung und die ganze Logistik für die Bekleidungsindustrie. Ne? Dass die Bekleidungsindustrie sozusagen ein Software-System selbst entwickelt. Und daran habe ich auch federführend dann mitgearbeitet und in Schnittstellentechniken und sonst was gearbeitet. Und wir haben auch Rechenzentren-Schnitttechniken dann vor Ort eingeführt. Und so bin ich dann eigentlich in die Beratung, insbesondere IT-Beratung gekommen. Ja. Und das war mein Einstieg, der überhaupt nicht gewollt war, aber war faszinierend, weil man hatte plötzlich als junger Mensch Auslandstätigkeit einerseits, man hatte unglaublich interessante Projekte andererseits Und dann kam ich in dieser Tätigkeit oder während dieser Tätigkeit kam ich dann mit AD Vororga. AD Vororga war damals eigentlich das größte deutsche Beratungs- und Softwarehaus.
Kennt kein Mensch mehr
heute. Kennt kein Mensch mehr heute. Ja. Kann ich gleich auch noch was zu sagen, aber kennt kein Mensch mehr heute. Ist aufgegangen in eine andere Firma. War damals sozusagen vor SAP. Und heute kennt es keiner mehr. Also, sie zeigt aber auch die Dynamik der Entwicklung in der ganzen IT-Branche und Beratungsbranche im IT-Bereich. Ja, mit denen hatte ich zu tun, weil AD Vororga hatte damals Schnittstellen, KDC und KDBS-Schnittstellen, also Datenkommunikations- und Datenbankkommunikationsschnittstellen, sodass man auf unterschiedlichen Datenbanken und Kommunikationssystemen die Software aufbauen konnte. So bin ich mit denen in Verbindung gekommen, habe mit denen erstmal gearbeitet und plötzlich haben sie mal ihre angeboten, ob ich da nicht zu ihnen kommen würde. Und dann bin ich wirklich definitiv in der Beratung und in der IT gelandet, wie man so schön sagt.
Ja, okay.
Und habe dort Anker geworfen.
Ah ja, Anker geworfen. IT ist sicher die dynamischste Branche von allen in den letzten Jahrzehnten. Ich gehe mal mit dem Klischee, wenn du den Beraterberuf, der wird ja von vielen, mehrdeutig gesehen. Einige sagen, wenn du nichts wirst, wirst du Berater. Oder es ist nochmal so eine Ausflugschneise aus einer gemachten Karriere, dann macht man nochmal ein paar Jahre den Berater. Bei dir war das ja ein bisschen anders und das sind ja auch ganz andere Organisationen, in denen du dann ja wirksam wurdest. Das sind ja große Firms, nicht? Das ist Capgemini, das ist ja keine kleine Beratung. Ernst & Young vorher, das sind
heute fast 300.000 Mitarbeiter.
Capgemini. Das sind riesige Unternehmen. Das Klischee, morgens um 7 in den Flieger, am Montag zum Kunden, irgendwann frühestens Donnerstag Mitternacht zurück, Freitag nochmal ein Bürotag und zwischendrin ein paar PowerPoint-Folien schreiben. Ist das heute noch so?
Zum Teil sicherlich, sowas kommt immer noch wieder vor, aber nicht so ausgeprägt wie zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit, als ich in der Beratungsbranche gestartet habe, war das wirklich so. Also wir sind wirklich motors losgefahren und haben dann teilweise über Nacht noch die Folien gezeichnet. Das Ganze war im Grunde genommen immer mindestens eine 70-Stunden-Woche, eher mehr. Und eben vor allen Dingen sehr lange Zeiten von zu Hause weg, manchmal sogar bis Freitagabend. Also es war nicht so ganz typisch, dass man schon am Donnerstag nach Hause fliegen konnte. Mhm. Das kam erst so mehr in den Ende der 90er Jahre oder in den 90er Jahren auf, dass man sozusagen einen Tag sich sozusagen frei nimmt, in Anführungszeichen, um zu Hause, nicht zu Hause damals, sondern im Büro zu arbeiten. Ja, das ist heute sicherlich nicht mehr ganz so. Insbesondere natürlich ist es jetzt in den letzten 2 Jahren wirklich deutlich anders geworden, weil wir ja im Prinzip unglaublich viel über Microsoft Teams, über Zoom und wie es alles heißt, gestalten können, also Videokonferenzen und dergleichen. Und im Grunde genommen wir die meiste Zeit wirklich sowohl in der Strategieberatung wie in der IT-Beratung und in der IT-Realisierung zu Hause gearbeitet haben. Bis heute eigentlich sind wir fast, ich würde mal sagen, zwischendurch waren mehr als 90% aller Mitarbeiter nur zu Hause. Und heute sind es immer noch um die 75-80%. Und das wird, glaube ich, die Beratungsbranche auch nachhaltig etwas verändern, zum Guten, wie ich finde. Denn man hat gelernt und auch fast alle Kunden sind wirklich, gehen damit ganz normal um inzwischen, dass man eben per Videokonferenzen, Teamkonferenzen machen kann, dass das ja keinen großen Unterschied macht, ob man jetzt in einem Konferenzraum sitzt oder in einem realen oder in einem virtuellen. Ja, und das, denke ich, wird zu einem großen Teil bleiben, weil es einfach effizienter ist, sowohl für die Berater wie für die Kunden. Und weil man braucht nicht reisen, auch die Kunden reisen ja. Und der Kunde vor allen Dingen braucht Reisetätigkeiten in Zukunft dann nicht mehr bezahlen.
Natürlich, das ist viel günstiger.
Man hat mehr Zeit füreinander, für das Projekt. Es ist effektiver. Und das geht bis in die IT-Realisierung. Wir haben wirklich festgestellt, dass die Produktivität auch bei der IT-Realisierung zu Hause eher steigt. Also man hat ja immer angenommen, das würde vielleicht zurückgehen, weil sich die Leute mehr mal auch zwischendurch was genehmigen. Ja, aber das können sich auch gut machen, aber es ist trotzdem effizient.
Absolut. Und ich glaube, da hat sich nicht nur für die Beratung was geändert. Ich habe gestern, arbeite unter anderem auch beratend für die Automobilindustrie zum Beispiel und mit einer Kollegin aus dem Personalbereich gesprochen. Und wenn man sich überlegt, wie das Image war, damals nannte man das Telearbeit, wie man das also dem Vorgesetzten erklären musste, wenn man zu Hause war, da war so ein bisschen die Befürchtung, was machen die den ganzen Tag auf dem Sofa, arbeiten die überhaupt? Ich glaube, diese Überlegung oder Befürchtung hat heute überhaupt keiner mehr.
Keiner mehr.
Im Gegenteil, ich glaube, da wird sogar viel mehr gearbeitet, weil es diese Grenzenlosigkeit im Grunde genommen gibt. Ich stehe morgens auf, ich frühstücke und bin direkt am Schreibtisch. Das heißt, nicht mal hin und her fahren. Da kann man sagen, hab gewonnen. Mhm. Aber die Zeit bleibt ja nicht bei mir. Die geht ja an sich in die Arbeit. Mhm. Es ist keine Zeit mehr für den Einzelnen, sondern eigentlich arbeitet man fast mehr, oder?
Ja, tut man. Das ist aber auch eine Gefahr. Nicht? Man muss also wirklich auch aufpassen, dass man das nicht wirklich zufließend gestaltet, weil jeder weiß, dass er für sich auch mal die Batterien wieder aufladen muss. Und das kann in der einen oder anderen Phase dann vielleicht etwas schwieriger werden, wenn das alles so fließend ineinander übergeht. Mhm. Damit muss man umgehen lernen, aber ich denke, das werden wir können. Und dann ist das wirklich eine gute Veränderung für die Zukunft.
Ja, Zukunft ist ein Stichwort. Du hast ein Buch geschrieben damals.
Ich habe es nicht geschrieben, ich bin der Herausgeber.
Der Herausgeber.
Herausgeber.
Genau. Es gab 45, wenn ich das in Erinnerung habe, es waren 45 Gastautoren. Das Buch heißt Die Zukunft der deutschen Wirtschaft, Vision für 2030. So, also streng genommen haben wir nicht ganz, aber wir haben fast Halbzeit. Wie ist denn so die Bilanz, ohne jetzt in jede Kapitel reinzugehen? Welche Prognose aus deiner Sicht, sofern du es erinnerst, hat sich im Großen und Ganzen denn bewahrheitet?
Erstmal muss man sagen, Visionen sind ja eigentlich keine echten Prognosen. Mhm. Man hat Visionen, also ein Zukunftsbild. Ein Leitbild, was man erreichen will und wo sich etwas verändern wird. Und da würde ich mal sagen, oder anders ausgedrückt, in diesem Buch, das sind Visionen und Szenarien, welche Versionen denn sozusagen anstehen oder auch welche Zukunftsthemen wir eigentlich sehen und behandeln. So, und da will ich mal sagen, auch Halbzeit, ja, wir sind Halbzeit. Ich würde mal sagen, vieles davon, was man so hat, ist ja, 2030 ist ja auch dann von 2010 war das Buch gar nicht so weit weg, sind nur in Anführungszeichen 20 Jahren, aber in 20 Jahren kann sich wahnsinnig viel verändern. Und das tut es natürlich auch. Ich würde mal zum Beispiel sagen, was in dem Buch zum Beispiel unterschätzt wurde in den ganzen Szenarien, ist zum Beispiel der Paradigmenwechsel, Ausstieg aus der Atomenergie. Mhm. Und dann auch die noch stärkere Tendenz in Richtung Nachhaltigkeit und Energiewende. Das hat man selbst 2010 noch nicht ganz so intensiv gesehen, wie es dann jetzt dann auch gekommen ist. Und mit diesem abrupten Aufstieg hat auch so niemand gerechnet. Mhm. Und das sind natürlich hohe Herausforderungen, die dadurch entstanden sind, die heute auch nicht ganz so einfach zu bewältigen sind. Dadurch ist das ganze Thema Energiewende sicherlich noch ein Stück schwieriger geworden. Und wir wollen ja jetzt auch noch aus der Kohle komplett aussteigen. Das sind enorme Herausforderungen, die da unterschätzt wurden zu dieser Zeit noch.
Ja, ja. Du hast diese Stationen habe ich ja vorhin schon skizziert, bei Ernst & Young im Consulting-Bereich, Capgemini. Dann habe ich ja gerade angedeutet, dass du dich dann nochmal vor ein paar Jahren, sind 4 Jahre jetzt, oder? Hast du dich nochmal selbstständig gemacht und hast nochmal was gegründet?
Sogar 6 schon.
Sind schon 6. Oh,
bin schon, Zeit vergeht.
Es geht schnell. Tempora fugit. Was macht ihr da?
Was wir machen im Grunde genommen natürlich Informationstechnologie und Beratung. Und wir wollen, wenn wir im Bild der Vision bleiben, wir wollen die digitale Transformation unserer Kunden mit den neuesten und besten Technologien machen, insbesondere auf dem Gebiet auch der Artificial Intelligence, also künstlichen Intelligenz. Und das auch noch so effizient wie möglich gestalten, sodass es auch kostengünstig ist und dann die Realisierung von IT-Systemen mit Nearshore, wie wir so schön sagen, also in Polen und so weiter.
Womit? Was war das?
Nearshore heißt das.
Okay.
Nearshore heißt besser Nearshore und Offshore.
Nearshore. Also gerne
nachher. Also das gibt es, wo wird die Software gemacht, wo wird sie hergestellt, Nearshore oder Offshore oder eben Onshore. Onshore wäre hier. Das macht man aus Kostengründen natürlich schon seit vielen vielen, vielen Jahren nicht mehr. Da waren wir bei Capgemini einer der ersten, die das gemacht haben, dass man dann in Indien zum Beispiel Software entwickelt hat und heute da über 100.000 Mitarbeiter beschäftigt mit. Mhm. So, aber diese Idee der Fokussierung auf Digital Transformation in ein bisschen mehr spezifiziert auf künstliche Intelligenz und einige besondere Themen, das machen wir dort.
Und wen beratet ihr da?
Ja, wir beraten unter anderem Automobilunternehmen, aber auch Banken und Versicherungen sehr stark.
Okay, sehr gut. Also das ist ein Themenbereich, das der mit Sicherheit die Zukunft überhaupt haben wird. Artificial Intelligence wird ja vielfach gesagt, haben die Deutschen verschlafen. Sind wir da nicht ganz hinten dran?
Nee, das sind wir nicht. Wir sind sicherlich nicht vorne, aber das ist auch wahnsinnig schwierig, auf dem Gebiet ganz, ganz vorne zu sein. Weil dazu sind ja auch Technologien und Investitionen in Technologien notwendig, auch in Computersysteme, die auch uns alleine überfordern in Deutschland, wenn man es jetzt mal so betrachtet. Sondern man muss ja sehen, da sind geballtes Know-how, geballte Investitionen in neue Technologien notwendig. Und da sind sicherlich die Amerikaner im Moment nach wie vor führend. Und das liegt auch daran, dass der amerikanische Markt sehr viel homogener ist. Das war schon früher so, wenn man so ist. Microsoft zum Beispiel entstanden. Microsoft konnte in Deutschland gar nicht existieren, weil der Markt Deutschland für die Entwicklung von Microsoft viel zu klein gewesen wäre, sondern man hätte sofort dann in ein internationales Umfeld reingehen müssen, was dann eben noch schwieriger ist. Mhm. Aber Microsoft konnte erstmal auf dem amerikanischen Fuß fassen, dann mit IBM und ist dann wahnsinnig groß geworden. Das ist ein Grund mit, warum man in Amerika auf diesem Gebiet auch sehr stark führend geworden ist.
Ja, jetzt hast ja gerade ein paar Länder genannt. Du warst unter anderem, wenn ich das erinnere, Mitglied im APA, also im Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft. Das heißt, du warst weltweit unterwegs mit der Wirtschaftsdelegation an der Seite von Kanzlern, Wirtschaftsministern. Von daher hast du kurz gute Kontakte auch zu politisch Mächtigen gehabt und bist da wirklich sehr nah dran, glaube ich, an strategisch relevanten, auch ökonomischen und geostrategischen Themen. Wenn du da heute auf die geopolitische, gucken wir mal nicht hin, das überlassen wir vielleicht anderen, aber die Wirtschaftsthemen global, wo siehst du denn Schwerpunkte? Was ist im Kommen? Was zeichnet sich am Horizont ab? Kann man so Trends erkennen, die da kommen, wie Artificial Intelligence ist sicher einer. Gibt es noch andere?
Ja, das ist ja nicht nur Artificial Intelligence, ist die Digital Transformation.
Die ganze Digital Transformation.
Ganz klar. Ja. Und ist natürlich allerdings auch die Herausforderung an die Wirtschaft und Wirtschaftspolitik ist wirklich auch dieses Thema Nachhaltigkeit natürlich. Das steht ganz, ganz weit oben. Also das Nutzen der Ressourcen, das geht ja nicht nur um die Energiewende in diesem Fall, sondern eben auch das effiziente Nutzen von Ressourcen ist extremst wichtig. Die Energiewende natürlich auch. Also es ist nicht nur für Deutschland, sondern für die Welt, aber ganz besonders auch für Deutschland. Wir sind ein hoch energieintensives Land, das noch sehr, sehr viel Industrie hat, sehr viel mehr als viele andere. Und auch bezogen auf unsere Größe, muss man sagen. Und wir tun uns natürlich in diesem Fall dann auch ganz besonders schwer mit der Energie, die auch kostengünstig dann zur Verfügung stehen muss. Und deswegen ist das auch eine zusätzliche Erschwernis der Energiewende. Aber ich denke auch, das kann man meistern und wird man meistern. Aber das sind sehr, sehr große, große Herausforderungen. Und dann ist natürlich eine andere große Herausforderung, ist die Globalisierung der Welt und den fairen Handel miteinander und untereinander weiter besser zu gestalten. Da sind wir im Moment zwischendrin ja eher auf einem Rückschritt gewesen.
Wodurch?
Ja, nehmen wir mal an, dass Trump und so weiter sich Amerika und China überworfen hat, dass wir sozusagen America First und solche Themen haben, also wirklich wieder zurück zu einer gewissen nationalen Sichtweise. Das ist meines Erachtens für mich sehr, sehr kritisch und das müssen wir überwinden. Das ist eine ganz große Herausforderung, die auch unsere Wirtschaftspolitik betrifft.
Ja, da mein Stichwort, macht Robert Habeck eigentlich einen guten Job?
Das ist zu früh, das zu sagen. Das sind ja jetzt gerade mal 3 Monate oder was, bis er in dem Job ist. Ich glaube schon, dass er einen recht guten Job macht. Habeck hat für mich auf jeden Fall eine Glaubwürdigkeit strahlt er aus und ein sehr intensives Bemühen, wirklich eine nicht nur Nachhaltigkeit in die Politik, in die Wirtschaft hineinzubringen. Er macht ja Wirtschaftspolitik, das ist ja der Klimaeffekt, das würde man einem Grünen ja auch wirklich sozusagen, das ist ja auf ihn zugeschnitten. Mhm. Aber ich denke schon, er hat ein großes Bemühen, die Wirtschaft weiter so zu gestalten, dass es auch wirklich nicht zum Einbruch unseres Wohlstandes kommt und dass wir eine soziale Marktwirtschaft weiter ausbauen können und wollen. Und das natürlich bei einer gewissen Nachhaltigkeit und einer starken Energiewende, da muss man nach vorne kommen.
Ja.
Ich glaube, da ist er jetzt am Anfang und da ist noch viel zu tun und eine wirklich nachhaltige Strategie, würde ich jetzt mal sagen. Vision geht schneller, aber die nachhaltige Strategie, wie setzt man das eigentlich um, die zu gestalten? Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die er haben wird. Mhm. Unterstütze ich nicht nur, sondern wie bringe ich die Wirtschaft Deutschlands weiter nach vorne auf der einen Seite und schaffe es gleichzeitig, einen großen Schritt in die Nachhaltigkeit und in der Energiewende zu gehen.
Vielleicht weil wir nochmal einen anderen Blick auf Politik und im Vergleich zur Wirtschaft. Ist ein Aspekt, was Wirtschaftsunternehmen, glaube ich, in den letzten Jahren gelernt haben, Stichwort Client oder Customer Centricity, ist den Kunden, also Konsumenten oder auch Endkunden ja in den Mittelpunkt zu nehmen und auch bei der Produktentwicklung, also co-kreativ zu arbeiten. Sowas sehe ich in der Politik derzeit so noch nicht. Und die Frage ist überhaupt, gibt es ein Bewusstsein bei der Politik auf Endkunden und übertragenden Sinne? Wer sind denn eigentlich übertragen die Kunden der Politik?
Ja, die Kunden der Politik ist natürlich in erster Linie der Bürger auf der einen Seite, die Zivilgesellschaft und auch die Wirtschaft natürlich. Mhm. Das wären Kunden. Das sieht man aber schon, das sind sehr heterogene Gruppen. Die sind also sehr unterschiedlich in ihren Ansprüchen, in ihren Denken. Und das macht Politik übrigens auch nicht leichter. Nicht?
Also nee, überhaupt nicht.
Das ist in der Politik nicht ganz so einfach umzusetzen. Außerdem vertritt man ja in der Politik dann auch Parteien. Also es sind verschiedene Parteien. Man hat bestimmte Vorstellungen und Sichten, die teilweise sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und wenn ich jetzt gerade in der Politik dann auch in der Regierung bin, dann komme ich auch noch in den Konflikt, ich muss wahnsinnig viele Kompromisse eingehen. Mhm. So viele Kompromisse, wie sie ein Unternehmen normalerweise nicht eingehen muss. Mhm. Und das macht Politik dann eben auch schwieriger vermittelbar. Und das muss man sich immer wieder auch mal vor Augen halten, wenn man dann wieder anfängt zu schimpfen oder sonst was.
Ist ja heute sehr unwoke.
Das ist also heute sehr unwoke und gleich ist wieder alles drauf. Erstens mal gibt es immer sehr verschiedene Blickwinkel. Und ein Politiker, der an der Macht jetzt ist, der muss halt auch zuschauen, dass er eben nicht nur die Interessen seiner Partei, also seiner unmittelbaren Klientel, würde ich jetzt mal sagen, im Sinne von Kunden vertritt, sondern eben auch andere mitnimmt. Und dass man eben auch immer wieder vermitteln muss, in der Politik musst du Kompromisse machen. Musst du auch sonst im Leben machen, aber in der Politik noch deutlich mehr, in einer Demokratie zumindest, wenn es denn gut funktionieren will und soll und wird, dann muss man eben wirklich Kompromisse eingehen. Und das ist manchmal nicht leicht und ist für den sogenannten Kunden der Politik auch nicht immer nachvollziehbar. Ja. Kann er auch gar nicht, weil er einen ganz anderen Blickwinkel drauf hat. Das muss man sich meines Erachtens immer wieder vergewissern.
Ich glaube auch, das ist kompliziert, wenn ich mir überlege, so die Werdegänge. Wir kennen ja auch einige, einen haben wir schon genannt, Robert Habeck. Wir haben andere, wenn wir an die Minister denken, die heute in der Ampel wirksam sind, die waren bis vor 5 Monaten noch auf Wahlkampfbühnen unterwegs mit einem ganz anderen Fokus. Da waren die Kunden eigentlich noch die eigenen Leute. Mhm. Und die hat man nun, jetzt sieht man gedeihen und wachsen und wirken in den Ministerien. Die sind insofern zwar noch mit dem Label FDP, Grüne oder SPD bekannt, aber eigentlich sind sie ja nicht mehr für ihre Partei, sondern sie sind für Deutschland. Das heißt, ein großer Rollenwechsel, ein Shift, den man auch erstmal hinkriegen muss.
Den muss man erstmal hinkriegen und das muss man sich auch verinnerlichen und ich glaube, das werden sie auch tun oder das bringt der Job einfach mit sich. Ja. Das wird man auch machen. Aber das muss man erstmal akzeptieren und erstmal wahrnehmen und dann auch akzeptieren und dann auch machen.
Ja, wir gucken ja gleich nochmal auf Karriere und den Begriff des Werdens. Wie wird man, wer man ist? Da sind wir bei einem Stichwort, was ja in dem Fall in FDP-Hand ist das Bildungsministerium, das Forschungsministerium, also das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da haben wir eine Ministerin Worauf sollte die denn achten? Hast du einen Tipp, wenn du sie beraten würdest? Was macht denn die Bildung für zukünftige Leistungsträger, aber nicht nur auf Wirtschaft, sondern für zukünftige Bürger, die gesellschaftlich engagiert sein sollen? Was braucht Bildung heute und morgen?
Also Bildung, erstens mal ist Bildung, das wissen wir, aber das ist ja ein Allgemeinplatz, ist mit das Wichtigste, was man in einer Gesellschaft haben kann, insbesondere in einer Gesellschaft, die so von Innovationen und Technologien und Produkten lebt wie Deutschland. Also ist Bildung ganz, ganz weit vorne. Und ich denke, auch das Thema der Digitalisierung, natürlich muss ich jetzt darüber reden, weil IT, Digitalisierung ist mein Feld.
Klar.
Aber die Digitalisierung muss unglaublich auch in der Bildung weiter fortschreiten. Es muss sehr viel mehr auch investiert werden. Es ist schon viel gemacht worden.
Ich wollte gerade sagen, Digitalpakt, kommt nur nichts bei den Schulen an. Wie kommt das eigentlich?
Ich glaube, das dauert, das ist einfach ein Prozess, der dauert. Und Politik kann eigentlich diesen Prozess nur versuchen zu beschleunigen. Denn alleine Gelder bereitstellen reicht nicht. Man muss ja auch einen mentalen Shift haben. Es müssen ja auch die Lehrer bereit sein, diese entsprechende Digitalisierung in ihrem Unterricht vorzunehmen und auch diese digitale Kompetenz zu erwerben, um sie dann auch weitergeben zu können. Mhm. Und das ist ja auch nicht jedem sofort gegeben. Das muss man ja auch erstmal tun. Und das kann man gar nicht über Nacht.
Ja.
Also glaube ich aber, da wird sehr viel getan und da machen wir viel. Wir nehmen auch Geld inzwischen in der Hand. Und aber das ist ein stetiger Prozess, an dem man enorm dranbleiben muss. Und dann muss Deutschland natürlich auch zusehen, dass es sehr viel mehr in die MINT-Fächer nicht nur investiert, sondern auch Schüler und Jugendliche schon überzeugt. Ich sage immer, das fängt im Kindergarten an, ja. dass man Interesse für die MINT-Fächer nicht nur bei Jungen, sondern insbesondere auch bei jungen Frauen oder Mädchen in dem Fall dann noch erzeugt. Das halte ich für extrem wichtig. Aber es ist natürlich nicht nur MINT.
Ja.
Es ist grundsätzlich ein Bewusstsein zu schaffen, dass Bildung eines der wichtigsten Güter ist, die man fürs Leben mitbekommen kann.
Ja, und die zweite Säule, die letztendlich Bettina Stark-Watzinger, also unsere Bildungsministerin, heute ja betreut, ist ja das Thema die Säule Forschung. Wo würdest du denn denken, muss in diese Richtung sich Politik entwickeln? Welche Tipps hättest du denn oder Wünsche hättest du denn an das BMBF Richtung Forschung?
Also in Forschung, man kann in der Forschung in einem Ministerium eigentlich nur Rahmenbedingungen schaffen. Man kann ja nicht selber forschen, man muss also einfach nur Rahmenbedingungen schaffen. Und dazu ist es extrem wichtig, dass man die Forschungskapazitäten und Möglichkeiten auch auf den Universitäten und in allen möglichen anderen Richtungen, Fraunhofer-Institut, wir haben ja sehr viel und so weiter, einfach weiterhin extrem stark unterstützt. Und dann muss man natürlich auch gucken, zusammen mit den Bildungs- und Forschungseinrichtungen sozusagen die Felder zu priorisieren, auf denen denn die Forschung dann wirklich noch stärker intensiviert sind und auf die vielleicht noch mehr oder Forschungsgelder konzentriert werden sollen. Und ich glaube, dass ein großes Forschungsfeld natürlich weiterhin auch das Thema der Energiewende und der Nachhaltigkeit und dergleichen ist, dass man darauf setzen muss. Ich hatte eben schon mal gesagt, wie lebensnotwendig das ist für die Bundesrepublik, aber nicht nur, aber insbesondere auch für uns, dass man auf diesem Gebiet intensiv forscht und Wege auch offen lässt. Also nicht sagt, es kann nur eine Forschung auf diesem oder jenem Gebiet, sondern nein, wir wollen die Nachhaltigkeit voranbringen und die Technologie soll ja die Forschung dafür liefern.
Richtig. Ja, ich glaube, das ist das Thema Mindshift, was es, glaube ich, braucht aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, dass man in der Regel Forschung, man sagt immer so schön, ergebnisoffen angehen muss. Ja. Man muss es experimentell machen. Ja. Den Mut zum Experiment, der beginnt ja idealerweise schon in den Häusern, wie man sagt, in den Ministerien selber.
Ja,
wenn man dann also wirklich einerseits zielgerichtet ist und trotzdem sich erlaubt, auszuprobieren.
Ja.
Ne, das ist doch der Mindshift.
Das ist der Mindshift, ja.
Und das heißt auch, Scheitern in Kauf zu nehmen, das ist ja auch nochmal die Frage bei Karrieren. Gehört eigentlich Scheitern einer Einschätzung nach mehr oder weniger bewusst, will das ja keiner. Aber ist das nicht Teil eines Lernprozesses, der automatisch bei Karrieren durchlaufen wird und sogar hilfreich sein kann?
Ja, natürlich ist es das. Das ist jeder Mensch. Scheitern ist immer so ein sehr zwiefältiger Begriff. Ich sage immer, man muss Fehler machen.
Fehlerkultur.
Nur aus Erfahrung wird man klug, heißt es ja immer so schön. Und diese Fehlerkultur ist wichtig, dass man Fehlerkultur gerade auch in Unternehmen, aber auch in der Politik zulässt. Und dass man Fehler machen kann, aber eben auch sehr schnell zu seinen Fehlern steht. Also wenn man einen Fehler erkennt, eben auch sagt, hier haben wir einen Fehler gemacht und wir müssen hier etwas ändern oder ich muss etwas ändern, das kommt jetzt darauf an, was. Und dass das in einem Umfeld möglich ist, sondern das ist ganz, ganz wichtig. Das ist für mich auch eine ganz klare Management-Philosophie, Fehlerkultur.
Vertrauenskultur.
Vertrauenskultur schaffen. Und dann kann man Fehler machen. Man sollte nur nicht möglichst den gleichen Fehler
permanent
machen oder permanent machen.
Dann wird er systematisch.
Das ist ja dann, aus Fehlern wird man klug.
Ja.
Aber es soll auch nicht heißen, dass man jetzt unbedingt Fehler machen muss, sondern man soll sich auch schon bemühen, Fehler zu vermeiden, um effizient nach vorne zu gehen.
Ja. Also mal Hand aufs Herz, bist du mal gescheitert?
Was heißt?
Oder in Fehler?
Sinne, natürlich hat man im Laufe seiner Karriere immer Höhen und Tiefs. Mhm. Ich würde mal sagen, es geht zum Beispiel im Bereich von Merger and Acquisition, wenn man zum Beispiel Firmen übernimmt, was ich ja bei etlichen gemacht habe oder etliche Firmen übernommen habe, dann ist das immer eine schwierige Geschichte. Und dann gilt das immer, dass man möglichst versucht, alle möglichen Aspekte zu betrachten. Aber es kommt vor, dass dann trotzdem eine Akquisition nicht so erfolgreich verläuft, wie man sich das vorgestellt hat.
Ja, es scheitert oft an der Kultur auch, nicht?
Ja, ganz besonders an der Kultur. Also ich habe sowas öfter erlebt. Das ist das Wichtigste für mich, einzuschätzen, stimmt die Chemie, stimmt die Kultur. Es geht um Produkte und so, es geht um alles Mögliche. Mhm. Aber wenn die Chemie und die Kultur zu weit auseinander ist, dann ist es immer ein Problem. Das ist fast zum Scheitern verurteilt, wenn man so will.
Ja.
Und das einzuschätzen ist mit das Schwierigste bei einer Akquisition.
Ja.
Denn wenn und da kann man sehr schnell daneben liegen. Übrigens, weil man immer wieder glaubt, für sich aus, man interpretiert das ja immer aus seiner eigenen Sicht und glaubt, das ist so ähnlich, wie du das machst.
Klar, Selbstähnlichkeitsprinzip. Dann ist es ein Bias.
Und dann kannst du auch mal schnell daneben liegen.
Ja.
Und deswegen ist es so wichtig, das herauszufinden durch möglichst viele Gespräche.
Ja.
Und dabei ist dann eben dieses Gefühl, stimmt die Chemie, das ist ja mehr ein Bauchgefühl, wenn man so will. Das ist dann dabei mit das Wichtigste, dass man das für sich und den anderen mit gemeinsam entscheiden kann, ja, wir können gute Partner werden und in Zukunft gemeinsam arbeiten und gestalten. Das ist das Wichtigste.
Und vielleicht nochmal ein Tipp aus Sicht eines Menschen wie du, der das nun, wenn ich das so überschlage, ja über 40 Jahre Beratung gemacht hast, aus verschiedenen Blickwinkeln, in verschiedenen Ländern warst, Menschen eingestellt hast. Was muss jemand mitbringen, wo du sagst, heute, 21. Jahrhundert, das sind, sofern es so etwas gibt, Kriterien, Charakterzüge, Kompetenzen, wo du sagen würdest, so einen Menschen würdest du gerne als Idealprofil zeichnen wollen für einen Berater der Zukunft?
Ja, also der Berater der Zukunft, wenn ich im Berater rede, sage ich immer, das eine ist, dass man eine gewisse Kernkompetenz auf fachlichen Gebieten hat, das setze ich jetzt mal voraus, dass er ein gewisses Studium hat oder einen gewissen Erfahrungshintergrund hat und sag mal kompetent über bestimmte Aspekte und Felder reden kann.
Also Expertise.
Expertise hat. Ja. Mhm. Das ist erstmal Voraussetzung und ich würde mal sagen, das bringen auch praktisch alle mit, die ein Studium, eine Ausbildung haben, die wir heute so kennen. Das andere ist, beim Berater ist die soziale Kompetenz mit am wichtigsten. Und es gibt Beratungsfirmen, die das ein bisschen unterschiedlich gewichten, aber im Grunde genommen muss man sagen, wenn ich in einem größeren Beratungsumfeld tätig sein will, muss ich eine starke Teamfähigkeit haben. Ich muss zuhören können. Ich muss Aspekte beleuchten können. Ich muss analysieren können, wobei, ja, ist auch eine gewisse Situation. Ich muss es analysieren können. Dieses Aber das Wichtigste ist eben, nicht da reinzukommen als Berater und sagen, hoppla, jetzt komme ich und ich sage euch jetzt mal, wie die Welt aussieht. Mhm. Das meint man oft so, ist aber nicht so. Das
eine gewisse Bescheidenheit erstmal, und Demut.
Die richtige Bescheidenheit ist eines der Firmenwerte von Capgemini, mhm. ist honest, to be modest und so weiter. Mhm. Es ist einfach so, dass man als Berater eher erstmal zuhören sollte und sich dann ein weiteres Bild macht und dann natürlich auch Ratschläge gibt. Aber ohne zuhören und ohne im Team zu arbeiten und ohne partnerschaftlich mit einem Kunden zu arbeiten, wird es nicht gehen. Und deswegen sind das für mich die wichtigsten Voraussetzungen. Und das ändert sich nicht wirklich dramatisch, hat sich das in den letzten Jahren verändert, außer dass man sagt, ja, das Thema, dass man immer mehr erkannt hat, dass diese sozialen Kompetenzen noch sehr, sehr viel wichtiger sind, als man das anfangs vielleicht geglaubt hat. Ja. Ganz besonders in Deutschland übrigens, in der die Beraterzunft ja eigentlich sich erst relativ spät herausgewickelt hat. Also, in den 50er Jahren hat das hier angefangen. In Amerika waren das ja schon 50 Jahre davor. Und, und warum ist das so? Weil man Beratung in Deutschland erst als nicht so wichtig angesehen hat. Und auch man ist ja einem Meisterprinzip früher immer gefolgt. Ich weiß sowieso, der Meister weiß alles. Der Meister macht alles vor. Er kann das alles. Und wir wissen sowieso alles am besten selber. Mhm. Und erst später dann hat sich ja wirklich herausgestellt, naja, man weiß alles wirklich in dem Moment auch am besten selber, aber es geht ja auch darum, die Betriebsblindheit sozusagen abzulegen und sich neue Impulse von außen reinzuholen. Und nur darum geht es. Richtig. Es geht ja nicht, dass da einer kommt, der sagt, ich weiß alles besser, sondern es sind Impulse.
Ja, und da spricht Dirk Becker zum Beispiel ja auch vom sogenannten postheroischen Management, in dem wir heute dran sind. Nicht? Ja. Es ist nicht mehr der Held, der alles weiß und strahlend mit dem Pferd von oben, dem Feldherrenhügel, schon voraussieht, was kommt, sondern das ist eben vorbei. Das war gestern diese Illusion.
Ja, ja. Ein Manager muss heute die Fähigkeit haben, sozusagen sein Team, seine Mitarbeiter, sein ganzes Unternehmen zu motivieren und sozusagen beste Lösungen zu finden, aber nicht die besten Lösungen zu geben. Das muss er nicht. Das kann er mal machen. Er kann natürlich auch gute Ratschläge mal mit reinbringen in uns, auch seine Meinung reinbringen. Soll er auch, muss er auch. Mhm. Aber es geht vielmehr darum, insbesondere wenn man jetzt so große Beratungs- und IT-Unternehmen nennt wie Capgemini, Accenture oder sonst was, dann ist das ja ein Managementprozess, der Kreativität fördert, der Teamarbeit fördert, der beste Lösungen motiviert durch Diversifikation, durch die gute Zusammensetzung der Teams und so weiter. Das sind die Fähigkeiten, die ein Manager braucht in der Zukunft.
Und ich würde vielleicht auch noch eine Kompetenz hinzufügen, so die Thema postheroisches Management, die Fähigkeit, das Nichtwissen zu umarmen. das heißt, nicht eben zu suggerieren, man sei, gerade weil man das von Beratern erwarten würde, der Wissende, der Vorsprung hat, sondern sich durchaus in der Bescheidenheit, aber nicht nur als demütige Tugend, sondern wirklich als bewusst zu machen, wir entdecken miteinander Unbekanntes, weil wir es eben beide nicht wissen. Auch der Berater weiß es nicht, aber er hat Methoden, den Möglichkeitsraum zu eröffnen.
Ja, also klar, ist so, kann man so beschreiben. Wobei ich jetzt sagen würde, der Berater muss schon vieles wissen, beziehungsweise muss wissen, wo er etwas findet, wie jeder andere letztendlich ja auch. Mhm. Das kann man gemeinsam machen, aber ich für Berater sage ich immer, das Wichtigste ist eigentlich, wenn man was Neues reinbringt, ist das auch ein gewisses, ja, von außen hineinbringen, aus ganz anderen Branchen, wissen, was man in einer ganz anderen Branche hat, einfach mal auf den Tisch bringen und sagen, könnten wir das nicht vielleicht hier auch in dieser oder jener Form anpassen und ähnlich machen. Mhm. Und das ist mir auch in meiner Karriere häufiger vorgekommen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Vorstandsvorsitzenden einer sehr, sehr großen Autofirma, der mir dann gesagt hat, also wenn Sie mich jetzt hier Berater reinbringen, dann bringen Sie mir um Himmels Willen nicht so viele aus der Automobilindustrie, sondern aus anderen Bereichen, dass wir andere Impulse bekommen.
Cross-Function, Cross-Industry.
Und das ist auch das, was wirklich gefragt ist, was wir auch immer wieder versuchen, den Kunden klar zu machen, dass das eine ganz wichtige Kompetenz von Beratern ist.
Ja, ist ein guter Punkt. Ja, vielleicht nochmal zum Schluss zwei Dinge, bevor wir auf die, mit denen ich den Podcast hier mal abschließe, die drei Kärtchen zu ziehen, wo du gleich mal spontan antwortest, vielleicht nochmal der Blick auf deine Karriere. Würdest du es genauso nochmal angehen oder würdest du, wenn du nochmal deine Karriere startest, etwas ändern?
Also erstens mal eine Karriere, wenn ich die nochmal starten würde, wüsste ich ja auch nicht, wo ich dann wieder lande.
Das Experiment wäre wieder ein.
Das wäre ein neues, ganz, ganz toll. Denn dass man sagt, man startet eine Karriere in dem Sinne, und ich habe nie daran gedacht, mal Vorstand einer globalen Firma oder sogar Vorstandsvorsitzender einer globalen Firma zu werden. Bei Ernst & Young war das ja der Fall. Und eines so riesigen Unternehmens. Also wenn du mir das gesagt hättest, so am Beginn meiner Karriere, völlig daneben. Ne? Und
schön ehrlich, völlig daneben. Ja, völlig daneben, zigtausend Leute geführt.
Ja, ja. Und dann kommst du, in der IT-Branche hat man sich dann ja auch entwickelt, als was man heute eher sagen würde, ein mittelständisches, kleineres Unternehmen.
So wie ihr das heute macht mit eurer neuen Gründung.
Wie der ADV Orga dann in einen Konzern und dann sich weiterentwickelt über viele Stationen und auch dann viel Auslandserfahrung gesammelt. Das kann man ja nicht so planen. Nee. Das ist auch nicht so. Und wenn man da einen Tipp geben kann, dann kann man nur sagen, man muss diese Fähigkeiten haben, die wir eben diskutiert haben, die Kompetenz, die soziale Kompetenz und so weiter. Aber es ist auch wahnsinnig, wenn man wirklich Karriere machen möchte, ist es wahnsinnig wichtig, sich auch selbst Mentoren zu suchen. Mentoren. Man muss immer irgendwo ein paar Mentoren haben, die einem etwas sagen, auch frei sagen, was man nicht tun soll, was man tun soll. Und die einen ja in gewisser Weise auch ein wenig fördern. Ohne so etwas kann man keine Karriere machen. Und dafür offen sein, den Blick zu haben, wo sind für mich Mentoren.
Sehr gut, sehr guter
Punkt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ein Appell hier an alle Hörer, wer noch keinen Mentor oder keine Mentorin hat, um es mal politisch korrekt zu sagen, der sollte ganz schnell mal schauen, wer könnte da hilfreich sein. Mentoren idealerweise aus dem ähnlichen Umfeld, die es ein bisschen kennen. Das andere wären dann die externen Coaches oder so. Aber ganz bewusst, Mentor ist ja eine andere Rolle. Ne?
Ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann ich an diesem Punkt mal noch kurz anbringen.
Ich bring mal an,
Mentoren.
Es ist ein Anbringen-Podcast.
Nein, ja. Meine Frau und ich, wir sind jetzt ein bisschen im privaten Bereich, haben ja einen Preis inzwischen zusammen mit der Akkatech entwickelt. Da geht es um junge Macherinnen, also um Ingenieurinnen, also die Ingenieurabschlüsse machen, Masterarbeitsabschlüsse, die dann besonders gefördert, also besondere Masterabschlüsse gemacht haben, also Masterarbeiten, und die dann sozusagen einen Förderpreis bekommen, auch mit dem Hinblick, dass sie sich dann weiterentwickeln, auch möglichst erstmal im wissenschaftlichen Bereich, aber das muss nicht sein, und dann vielleicht noch eine Doktorarbeit schreiben und dergleichen. Dass das sozusagen herausragende Arbeiten sind. Und da vergeben wir einen Förderpreis und zusammen mit der Akkatech, und das kommt der Mentor, gibt es dann neben der es kann nur einer den Förderpreis gewinnen, aber drei weitere Nominierte werden dann sozusagen in ein Programm zusammen mit der Gewinnerin aufgenommen und die erhalten dann einen wissenschaftlichen Mentor, also einen Professor einer Universität, der Mentor ist für mindestens ein Jahr, für diese Frau, um Netzwerke aufzubauen, zu gestalten, so wie man das macht.
Aber ganz bewusst nur für Frauen.
Das ist jetzt nur ganz bewusst nur für Frauen.
Gut.
Eine Förderung, die wir machen, damit wirklich junge Frauen sich auch für die MINT-Berufe interessieren, natürlich. Deswegen sind es Ingenieurinnen, das tun sie aber ja schon. Aber eben Role Models entwickeln sozusagen, Leuchttürme, wenn man so will, dass Frauen das super schaffen können.
Wie kommt man daran zu euch? An diesen Preis? Ich meine, wie ist
die Professoren der der AKATECH. AKATECH ist ja die Akademie für Technik in Deutschland. Und da sind viele, viele Professoren drin, die natürlich ganz normale, ordentliche Professoren an Universitäten in Deutschland sind, die natürlich Studierende betreuen. Und diese Professoren schlagen die vor. Also man kann sich
man kann sich dann nicht selbst bewerben,
sondern die Professoren schlagen vor.
Gut, sehr schön. Ein sehr spannend, fast ein separater Podcast.
Ja, fast
ein
separater
Podcast. Machen wir,
deswegen hatte ich auch kurz gezögert, ob ich das jetzt...
Das noch einbringen. Nein, es ist legitime Werbung für einen nicht guten Zweck, sondern für eine Zukunftsthematik. Ja. Frauen in MINT-Fächer und Frauen in Ingenieurfelder zu bringen, weil wir haben einen dringenden Bedarf.
Ne? Absolut.
Ja. Ja, sehr schönes Thema zum Abschluss. Und da freue ich mich jetzt drauf, wenn du mal magst, das ist, wie gesagt, spontan zu beantworten. Zieh doch einfach mal aus diesem Stapel drei Karten, eine nach der anderen. Lies einfach mal vor.
Also wo können Sie experimentieren?
Oh, das passt doch zum Podcast. Wo können Sie experimentieren? Und dann, wo kannst du in deinem Leben experimentieren? In deinem Privatleben vielleicht auch?
Also experimentieren kann ich an sehr vielen Stellen in meinem Leben. Ich glaube, ich experimentiere sowieso ständig und häufig.
Schon wieder hier im Podcast.
Ja, neue Themen angehen, neue Ziele sich suchen, sozusagen, wo möchtest du auf dieser Welt noch hin? Ich bin in vielen, vielen Gebieten dieser Welt schon gewesen.
Mit deinem Segelboot hast du auch experimentiert.
Ja,
du segelst Beispiel, jetzt.
Ja, klar. Also Segeln ist auch so ein Experimentierfeld. Mhm. Also es gibt eigentlich, würde ich mal sagen, ich experimentiere
sehr häufig. Sehr schön. Magst du noch eine? Zwei, zehn, ja.
Zwei, mal gucken, was jetzt hier kommt. Lieber viele Erfolge oder lieber weniger Niederlagen? Da würde ich sagen...
C.
C. Ich würde sagen, ich würde gerne lieber etwas mehr Erfolg. Nein, ich hab in meinem Leben sehr, sehr viel Erfolg gehabt. Und ich würde sagen, lieber weniger Niederlagen, aber ganz spontan.
Mhm. Ja. Last but not least...
Haben wir denn jetzt noch hier? Wovon waren Sie vor 10 Jahren noch vollkommen überzeugt, jetzt aber nicht mehr? Vollkommen überzeugt. Ja, vor 10 Jahren. Weiß ich nicht. Vollkommen überzeugt und Sie jetzt nicht mehr. Vor 10 Jahren, würde ich mal sagen. Kann ich überhaupt nicht sagen. Mhm. Denn vielleicht könnte man sagen, ich war vollkommen überzeugt, dass, vor 10 Jahren auch schon nicht mehr. Ich wollte eigentlich sagen, vor 20 Jahren oder was hätte man sich, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir mit Elektroautos durch die Gegend
fahren. Ja, ja.
Und heute bin ich ein überzeugter Elektroauto-Fan.
Ist wahr, ja.
Okay. Vor 10 Jahren war das schon eher nicht mehr so ganz, da konnte man sich das schon eher vorstellen, war aber auch noch ein bisschen weit weg, muss ich sagen, so 10 Jahre Elektroauto hätte ich mir nicht vorstellen können.
Ja. Und
heute fahre ich das.
Ist so. Ja, da bin ich noch nicht ganz überzeugt, da können wir gleich nach dem Podcast einen Wein zusammen trinken und vielleicht noch mal ein paar Tipps austauschen. Ich sehe die Infrastruktur als noch nicht so weit, aber ich bin ansonsten sehr
weit. Ja, das ist ein weiterer Film.
Weiterer Podcast, dann der dritte. Antonio, hab ganz herzlichen Dank. Das war Antonio Schnieder im Podcast zum Thema Zukunft und Visionen. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Schön, dass du da warst.
Dankeschön. Sehr schön, dass ich hier sein durfte.